Hallo und herzlich willkommen zurück bei Petmos Podcast. Wir befinden uns in Staffel 4, Folge 4.2. Ich bin Mona.
Und ich bin Isa.
Und ich würde sagen, da wir kein Aperitif haben und alles aus der Vorspeise ja schon in Part 1 drin ist, wollen wir direkt mit dem Hauptgang loslegen.
Das können wir gerne tun.
Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt.
Ja. Wir erinnern uns ja, dass wir quasi in der letzten Szene skandalös aus dem Lotus Club abgehauen sind, nachdem Rose von einem Jazzmusiker, einem schwarzen Jazzmusiker, galant gerettet wurde auf der Tanzfläche, weil ihre Begleitung sehr betrunken war.
Womöglich nicht ganz uneigennützig.
Ja, vielleicht. Nein, ich glaube, der war jetzt einfach nur nett und wollte einer schönen Frau zur Hilfe eilen. Genau. Wir setzen dann in meinem Part wieder ein, indem alle bei Rosamond im Haus ankommen und sie jetzt eigentlich alle zu Bett gehen wollen. Und dann stellt Rosamond noch fest, dass Rose ja jetzt wohl genug von Bullock haben müsste, also von Sir John Bullock. Und Rose denkt nur, dass jeder eine zweite Chance verdient hat. Rosamond sieht das aber ein bisschen anders. Nicht, wenn das bedeutet, dass sie mit, also dass sie, also Rose, mit einem schwarzen Sänger tanzen musste. Und ich dachte, wow, racist Rosamond much, ey.
Ja.
Ja, aber das Schlimme ist, auch da ein kleiner Disclaimer. Wir sehen das natürlich völlig anders, also wirklich komplett anders. Also das ist einfach nur falsch, sowas zu sehen. Aber es ist ein Zeitdokument, in Anführungsstrichen. Es ist zwar eine fiktive Serie, aber es ist trotzdem, es bildet die Zeit damals ab. Und leider, auch wenn falsch, war die Zeit sehr rassistisch. Und dementsprechend wird das natürlich jetzt auch noch näher thematisiert. Ich muss sagen, sie gehen in der Staffel oder auch allgemein in der Serie noch relativ moderat damit um. Auch später so Sachen, so wie Leute wie Mary und so, die da ja ein bisschen lockerer mit umgehen. Die Zeit ist ja zum Glück im Umdenken. Aber leider wissen wir auch, dass selbst heutzutage immer noch Rassismus echt ein großes Thema ist.
Ja.
Ich meine, ne, nicht umsonst gibt es gerade und auch vor einigen Jahren ja diese Black Lives Matter Bewegung, die zu Recht endlich Gehör kriegt. Also das ist so wichtig und das ist, also ja, ganz schlimm, möchte ich jetzt auch gar nicht so tief reingehen, weil für uns ist es sowieso ein bisschen schwierig, über das Thema zu reden. Wir sind halt zwei weiße Frauen. Uns dazu zu äußern ist halt schwierig, ohne vielleicht jemanden dabei zu haben, der wirklich von Rassismus betroffen ist in der Hinsicht. Deswegen möchte ich da auch gar nicht so deep reingehen, damit man eben auch nichts Falsches dazu sagen kann oder vielleicht auch Gefühle falsch abbilden könnte. Deswegen werden wir uns jetzt einfach nur auf das beziehen, was in der Serie passiert. Also,
ja.
Ich mach weiter. Also, wie gesagt, racist Rosamond much. Rose lächelt dann die Situation einfach nur weg und sie gehen hoch. Mary fragt dann nochmal Tom, warum er so schlecht gelaunt ist die ganze Zeit. Und Tom sagt, dass sie ihn verachten würde, wenn er es ihr sagen würde. Und Mary stellt ganz richtig fest, dass sie in derselben Situation einst war und ihr das Beichten tatsächlich geholfen hat. Also sie hat sich jemandem anvertraut und ihr hat das sehr gut getan.
Es hat ja auch zu einer Ehe geführt.
In der Tat. Tom kann ihr das dann dennoch nicht sagen, weil er sich immer noch sehr schlecht fühlt. Und Mary rät ihm, wenn er es ihr schon nicht sagen kann, dann soll er wen finden, mit dem er darüber reden kann. Und dann geht sie auch ins Bett. Tom bleibt noch ein bisschen traurig zurück und wir wechseln die Szene. Wir sind im Wäscheraum und Edna summt fröhlich vor sich hin. Thomas bemerkt dies und stellt fest, dass sie so fröhlich letztens bei dem Gespräch mit Tom ja nicht war, ne? Edna ist dann nur ziemlich feisty und erklärt dann so von wegen, ja, sie denken auch, sie könnten mich lesen wie ein Buch. Und Thomas sagt nur, dass er gerne seine Augen offen hält. Und wir so, das haben wir ja schon gesehen.
Ja, das ist korrekt.
Genau. Anna macht dann Andeutungen, dass es gut sein könnte, eines Tages in ihrer Gunst zu stehen.
Du meinst Edna. Du hast Anna gesagt.
Oh, Edna. Edna sagt das natürlich. Und Thomas schaut ihr dann so verschwörerisch nach, als sie an ihm so lassiv vorbeigeht. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind an der Front Door. Und die anderen kommen aus London zurück. Also, ne, großes Anreisen wieder. Anna geht dann wortlos nach hinten und Mary ist richtig verwirrt, weil sie noch mit ihr kurz quasi was angedeutet hat mit Rose, Anna müsste sich dann wahrscheinlich nochmal dein Glätteisen oder deinen Lockenstab leihen, weil sie, und Anna ist dann schon weg. Und sie ist so, okay. Und Rose nur, ja, kein Problem, kann sie machen. Ne? So, ist gar kein Ding, ne? Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene. Wir sind in der Servants Hall und Bates fragt Anna, wie es war und dass sie ihn doch jetzt küssen sollte. Und sie zögert dann erst und er will wissen, was los ist. Also sie ist wirklich so, nee, komm, lass mich jetzt, ne? Und er will dann wissen, was los ist und Anna will nicht, dass er sie triezt. Also von wegen, jetzt zwing mich doch nicht dazu, irgendwas zu sagen. Ich fühle mich von dir jetzt irgendwie belagert, so, ne, lass das jetzt, ne?
Und unter Druck gesetzt.
Genau, unter Druck gesetzt, genau, das habe ich gesucht, das Wort. Bates sagt, dass er rausfinden wird, was los ist. Und dann wird die Musik richtig dramatisch und Carson kommt dazu und sagt, dass Tony da ist. Und Anna wird richtig ängstlich, ne? Also du merkst richtig, bei der schnürt sich die Kehle zu, die ist auf einmal so. Und dann fragt sie ängstlich, ob sein Diener denn auch da ist. Und Carson verneint dies und ist so richtig verwirrt. Und Anna sagt so, ja, es geht ja nur darum, ich will ja nur Lady Mary quasi davon in Kenntnis setzen, ob sie über Nacht bleiben oder nicht. Also ist er dabei oder nicht. Also sie will ihr dann die Nachricht überbringen und geht dann. Ja, Carson guckt ihr dann verwirrt nach und dann wechseln wir die Szene.
War eigentlich Bates zu dem Zeitpunkt, hattest du das erwähnt, ist er in der Zwischenzeit gegangen?
Nee, er stand da noch neben.
Weil ich das komisch finde, dass es keine Einblende irgendwie auf sein Gesicht gab, ob er das irgendwie verdächtig findet, dass sie so ängstlich nach dem Diener von Gillingham fragt.
Nee, ich glaube, er geht nicht wirklich. Zumindest sieht man es nicht.
Und man sieht aber in der Szene auch nur noch Anna und Carson, wie sie miteinander sprechen. Deswegen fand ich das total komisch.
Das stimmt, das war wirklich ein bisschen merkwürdig. Ja. Vielleicht geht er ja im Hintergrund weg und wir haben es nicht gesehen.
Aber dann gibt er da so klein bei, das kann ich mir eigentlich nicht
vorstellen. Naja, er hat ja nur das beendet mit, ich werde schon herausfinden, was los ist und so. Ne? Und dann war das, kam Carson dazu.
Aha.
Ja, naja. Wir wechseln die Szene in Mrs. Hughes' Room. Und Tom hat sich gerade Mrs. Hughes anvertraut anscheinend. Sie findet die Geschichte bedauerlich und sie wollen jetzt, dass ich ihnen helfe. Und Tom gibt zu, dass er nicht wusste, an wen er sich sonst hätte wenden können oder an wen er sich hätte richten können. Und Mrs. Hughes findet, das ist zwar nicht besonders schmeichelhaft, aber naja, sie wird ihm natürlich helfen.
Da habe ich nicht verstanden, was sie damit meint.
Ich auch nicht.
Weil sie war diejenige, die mit Tom dieses richtig starke Gespräch über Edna schon im Vorfeld geführt hat. Und deswegen dachte ich, eigentlich ist es für Tom eine logische Konsequenz, zu Mrs. Hughes zu gehen.
Ja, finde ich nämlich auch.
Ich fand das also das kriegt das Kokosiegel. Finde ich. Das finde ich kohärent.
Finde ich ja nicht, weil sie ja sagt, das ist ja nicht besonders schmeichelhaft.
Und nein, es ist kohärent, dass Tom zu ihr geht.
Ja, das finde ich auch
kohärent. Das kriegt das Kokosiegel.
Ja, das finde ich auch kohärent nicht. Und konsistent.
Ja. Das andere nicht.
Genau.
Das kein Kokosiegel.
Aber ich verstehe auch nicht so ganz, warum sie sich davon nicht geschmeichelt fühlt, weil das bedeutet doch Vertrauen.
Voll.
Aber ich glaube, es geht darum, dass sie eher mit so einer prekären Situation zu ihr geht. So, ne? Das glaube ich.
So Drecksarbeit machen müssen.
Genau, genau. Sie sagt dann auf jeden Fall, dass sie ihm natürlich helfen wird. Tom fragt dann, was er jetzt tun soll. Soll ich mit ihr reden? Soll ich betteln? Und sie, naja, jetzt mal ruhig hier, ne? Jetzt mal ruhig mit den jungen Pferden. An diesem Punkt sind wir noch nicht angekommen, ne?
Da finde ich sie mal ja geil, ne? Da finde ich sie ja irgendwie geil.
Ja, schon.
Mrs. Hughes hat so diese richtig geilen Momente, die ist, also an diesem Punkt sind wir noch nicht angekommen, oder? Ich will mir kein Urteil erlauben, aber so viel will ich sagen. Aber
das will ich nur sagen.
Ich finde die geil, ey.
Ja. Genau, und mit diesen Worten von Mrs. Hughes wechseln wir wieder die Szene. Und wir sind erst an der Trappe und dann an der Library. Channel mein
Inneren. An der Trappery. Text.
An der Trappery, genau. Nee, an der Treppe und in der Library dann. Mary kommt nämlich gerade runter, um Tony zu begrüßen, weil sie nämlich ganz überrascht ist, dass er da ist. Sie ist verwirrt und fragt, wann er denn so schnell, also wie er denn quasi so schnell hierher gekommen ist. Weil sie sind ja quasi gerade erst angereist.
Ja.
Und er erklärt dann auch, ja, er saß im selben Zug. Aber er saß halt im dritte Klasse-Abteil, weil er nicht wollte, dass alle das mitbekommen und er dieses Gespräch, was er gleich mit ihr führen möchte, eben auch nicht im Zug führen wollte.
Ja.
Genau, weil dann nämlich, wenn da ein Tom und eine Rose noch mit dabei säßen, dann wollte er ehrlich gesagt nicht das besprechen mit ihr. Ja, aber er ist hergekommen, um eine kurze Frage zu stellen.
Ja, Weg für eine kurze Frage.
Genau, ein langer Weg für eine kurze Frage. Willst du mich heiraten? Mary ist sehr überrascht und sagt dann, Tony, du kennst mich doch gar nicht. Und Tony insistiert aber, wir kennen uns, seit wir Kinder sind. Mary bejaht dies, aber es war doch eine große Lücke dazwischen. Also viele, viele Jahre waren dazwischen. Und wir haben uns ja gerade erst angemessen kennengelernt, also als Erwachsene, ne? Und jetzt willst du dein Leben mit mir teilen? Und er sagt dann, ja, das will ich. Ich liebe dich und ich will mit dir zusammen sein.
Geht mir auch ein bisschen zu schnell.
Ja.
Wo wir übrigens
auch
in Part 1 schon bei dieser ganzen Geschichte waren, Dinge, die jetzt zu schnell erzählt werden.
Ja.
Oder zu plötzlich. Das ist auch wieder so ein Punkt.
Ja.
Weißt du, die haben sich jetzt 2 Tage gesehen. Ich liebe dich. Ich will den Rest meines Lebens mit dir verbringen.
Wir passen so gut zusammen. Oh, ja. Also nein. Ich meine, ich stimme ihnen zu. Ich finde schon, dass sie gut zusammenpassen. Aber
ja, das stimmt.
Aber vielleicht ist es wirklich zu schnell. Es ist einfach zu früh. Ja, sie werden dann kurz von Jimmy unterbrochen, der reinkommt, weil sie nach Tee geläutet haben und ihm wird aufgetragen, Tee zu bringen. Als er dann weg ist, fährt Tony fort, dass er Matthew ja nicht kannte, aber denkt, dass er ein sehr toller Mann war. Aber er ist jetzt tot und Tony ist eben am Leben. Und wir sind gut zusammen, Mary. Wir könnten so glücklich werden. Mary,
Entschuldigung. Das hat ein bisschen was von so einem Bösewicht, der so Weltherrschaftspläne hat. Wir könnten so viel zusammen erreichen. Denke nur.
Denke daran.
Wir könnten die Welt unterjochen. Ich, während ich meine Weltherrschaftskarte so streichle. Mit einem riesigen Schreibtisch.
Ja, genau. Mary fragt dann, was denn dann mit Miss Fox sei und Tony erklärt, dass er die auch sehr mag, aber nicht in sie verliebt ist. Aber er ist in Mary verliebt und er könnte nicht aufhören, an sie zu denken. Also sie ist quasi permanent in seinem Kopf.
Mhm.
Mary erklärt, dass sie das sehr nett findet, aber noch nicht bereit dafür ist. Tony bietet ihr dann an, auf sie zu warten. So, nimm dir so lange Zeit, wie du willst. 2 Jahre, 3 Jahre. Wenn ich nur weiß, dass du am Ende mich heiraten wirst. Und ich denke so, das ist mal Commitment, ne? Also,
irgendwie ist es süß, dass er im Grunde erklären will, auf sie zu warten.
Ja.
Was ich ein bisschen unangemessen finde, ist, dass er aber jetzt schon ja hören will. Also, au, sag mal.
Ja, vor allen Dingen. Aber ja, genau, dass er jetzt schon so eine Bestätigung will, obwohl sie sich ja anscheinend irgendwie noch gar nicht so richtig kennen, was ja auch stimmt. Und dann auch so dieses, so, ja, ich warte auch 2, 3 Jahre auf dich. Ich denke so, Alter, 2, 3 Jahre? Das ist ganz schön lang. Voll. Also, warum denn? Also, andererseits, ne, der ist wahrscheinlich gerade einfach stürmisch und Hals über Kopf verliebt. Ja, wer weiß, warum. Ja, naja, Hormone gehen mit ihm durch. Der hat auch schon länger nicht mehr Baum-Chicka-Wow-Wow gehabt. Wenn überhaupt.
Wissen wir nicht.
Genau, Mary ist dann auch entsprechend sprachlos auf diese Aussage und Robert kommt rein und ist überrascht, Tony zu sehen. Tony erklärt, dass er nur geschäftlich in der Gegend war und nur für eine Nacht bleiben wird. Und ich denke so, oh, okay, er ist ja trotzdem über Nacht da, interessant. Dann fragt Robert, ob das denn auch alles klar geht und er meinte, ja, er brauchte auch Green gar nicht dabei, er wollte eigentlich gar nicht so ein großes Aufhebens machen, es ist alles ganz leger.
Aber er hat ja zur Sicherheit eine Tasche dabei.
Mhm.
Weiß ich nicht, ne? Also
weiß ich nicht, die.
Ja, wurde im Discord auch ein wenig diskutiert. Da muss ich einmal kurz einhaken.
Ja, ja.
Weil ein paar von unseren HörerInnen fanden das sehr faszinierend, dass wir Gillingham und Mary zusammen so toll finden. Und gerade mit der Folge kippt das ja eigentlich ein bisschen.
Ja.
Und so wie er sich jetzt gerade so ein bisschen verhält, kann ich das nachvollziehen, weil der Heiratsantrag kommt ein bisschen arg früh.
Das stimmt.
Irgendwie drängt er auch ein bisschen zu einer Antwort.
Ja,
und
das stimmt.
Gibt sich nicht so ganz damit zufrieden, dass sie eigentlich schon erklärt hat, dass sie noch nicht so weit ist.
Ja.
Ja, kann man ihm negativ anlasten. Ich finde es irgendwo aber auch, ne, also warum nicht einfach versuchen? Was ich jetzt aber ein bisschen ja frech finde, würde ich jetzt mal sagen, dass er einfach entscheidet, ich bleibe jetzt eine Nacht hier, weil irgendwie ist das auch, ich finde es irgendwie unangenehm.
Ich glaube, das ist aber tatsächlich, weil die Reise relativ lang ist und ich glaube, das lohnt sich nicht, dann am selben Tag wieder zurückzufahren. Ich glaube, das ist eher so dieses so, ja, dann muss ich halt über Nacht bleiben, dann ist es halt so.
Ja, wobei ich das in der Szene so empfunden habe, dass, also Robert fragt ja, bleibst du auch über Nacht? Und er so, dreht sich noch mal kurz zu Mary um und sagt dann, ja, aber nur eine Nacht. Und irgendwie fand ich das ein bisschen awkward.
Okay, das mit dem verwirrt habe ich irgendwie nicht so gesehen. Aber er sagt halt nur kurz ab, ja, aber nur für eine Nacht, aber nichts Großes. Ich bin auch nur geschäftlich in der Gegend, dies, das, so. Ne? Ja, es ist ein bisschen schwierig. Also er ist halt ein bisschen verliebt. Und ich glaube, da er ja jetzt quasi schon kurz vor einer Verlobung steht, möchte er einfach nicht der falschen Frau das Ja-Wort geben, gerade wenn er jetzt so massiv verliebt ist in Mary, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass die Miss Lane Fox eben vielleicht nicht die richtige für ihn ist. Sei jetzt mal dahingestellt, vielleicht hat er auch nur kalte Füße irgendwie oder so.
Ist aber auch ein bisschen wie mit Matthew und Lavinia damals.
Ja, ne? Genau, deswegen. Und da kann man ja auch nachvollziehen, wenn er sagt, er möchte sich nicht an die Falsche binden. Und ich kann auch verstehen, dass er sich so ein bisschen Sicherheit schaffen möchte, dass er, wenn er jetzt wirklich diese große Partie, die ja eine gute Partie für ihn ist, ablehnt, dass er dann sich relativ sicher sein kann, dass Mary ihn eben vielleicht dann auch in ein paar Jahren nimmt, weißt du, so, dass er sagt, okay, aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ne, so, aber gib dir noch Zeit, ich möchte auf dich warten, weil ich dich liebe und so, das ist ja erstmal auch ein bisschen süß und romantisch und ich glaube, er möchte da einfach nur, auch wenn es ein bisschen aufdringlich wirkt, aber er möchte, glaube ich, die ein bisschen eine Sicherheit für sich auch schaffen, dass wenn er jetzt diese Verlobung oder diese noch nicht Verlobung quasi absagt,
ja.
Da werden ja Fragen auftreten und dass er dann immerhin für sich weiß, okay, das ist, ich bin da auf der sicheren Seite. Das kann ich irgendwo verstehen, weil du musst ja auch irgendwie so ein bisschen an deinen Stand und deine Zukunft denken.
Ja, das stimmt.
Aber natürlich ist es trotzdem irgendwie ein bisschen aufdringlich. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden, das ist schon doof und Mary hat mehrfach bekundet, nee, lass mal. Und er ist halt sehr hartnäckig, ne?
Ja, es ist halt auch irgendwie ein schmaler Grat, ne? Weil einerseits könnte man natürlich auch argumentieren, der Tod von Matthew ist jetzt schon ein kleines Weilchen her und Mary nimmt wieder am Leben teil.
Ja, aber ich finde ein Jahr jetzt noch nicht so lang, ehrlich gesagt.
Ja, ich will halt nur damit sagen, im Endeffekt blockt Mary Tony ja auch ab, weil sie sich noch nicht so weit fühlt und das ist auch total legitim.
Ja.
Es ist ja so, er scheint ja so ein bisschen davon auszugehen, dass sie dem Ganzen keine richtige Chance gibt. Und würde er jetzt nicht direkt einen Antrag machen nach 2 Tagen, sondern sagen, hey Mensch, ich möchte ja dich jetzt auch noch nicht zu etwas drängen. Alles, was ich möchte, ist die Person, die du geworden bist, nochmal näher kennenzulernen. Denn jetzt, wo ich einfach merke, also wer du geworden bist und dass du meine Gedanken erfüllst, komme ich eher zu dem Schluss, dass die Frau, die ich im Begriff bin, zu heiraten oder mit der ich im Begriff bin, mich zu verloben, dass das keine gute Idee ist. Das ist eine völlig andere Aussage.
Ja.
Und dann hätte sich Mary eventuell auch auf so das ein oder andere Treffen mal eingelassen und vielleicht gesagt, doch komm, give it a try. Weil wenn die Verlobung noch gar nicht da ist, es also eine Fast-Verlobung ist, kann man jetzt auch nicht sagen, sie würde ihn jemanden ausspannen in diesem Sinne.
Ein bisschen schon zu der Zeit. Wenn das alles schon klar gemacht ist, ist das schon...
Nur weil es geht noch nicht offiziell von
verkündet
aus.
Wurde. Nee, es ist richtig. Nee, du, ja, ich denke auch, das wäre wahrscheinlich die bessere Art und Weise, das zu sagen.
Mhm.
Aber das wäre ja zu leicht für die Serie, da irgendwie vernünftige Dialoge zu schreiben.
Ja.
Man muss es ja mal gleich übertreiben. Genau. Wir wechseln nach der Bibliotheksszene zwischen den beiden jetzt in Mrs. Hughes' Room. Und Tom wartet schon und Mrs. Hughes kommt rein und hat Edna im Schlepptau. Edna versteht schon, ne? Sie sieht die beiden und sagt so, ach ja, sie wollen sich jetzt also gegen mich verbünden und mich auszahlen oder sowas. Mrs. Hughes fragt dann, warum sie das tun sollten. Und sie ist so richtig sassy und ich mag das so gerne von Mrs. Hughes. Ne? Sie ist einfach so richtig gut dabei.
Ja.
Und Edna erklärt, dass sie nicht zurückweichen wird. Wenn sie schwanger wäre, dann soll ihr Kind einen Vater haben. Und Mrs. Hughes erklärt, dass sie auch gar keine, dass sie auch gar kein Angebot machen wollten, da es auch kein Kind gibt. Edna ist dann richtig schockiert und sagt dann so, das können sie gar nicht wissen, ne? Keiner kann das. Und ja, Mrs. Hughes weiß es eigentlich schon, da Edna nicht so dumm wäre, schwanger zu werden, bevor sie sich Toms Heiratsversprechen nicht sicher wäre. Und sie wusste schon, wie sie das verhindern konnte. In dem Moment holt dann Mrs. Hughes ein Buch aus der Tasche, was heißt Mary Stokes Married Love, also verheiratete Liebe oder Liebe in der Ehe, wie auch immer. Und sie holt das hervor und sagt dann, oder wofür brauchtest du sonst diese Anleitung hier, ne? Und Edna ist dann richtig schockiert und fragt, was für Beweise sie denn für solche Anschuldigungen hat. Und Edna ist aber überführt, also man merkt das richtig, weil sie schon fast anfängt zu weinen. Also sie hat irgendwie so Tränen in den Augen und ist richtig schockiert und so wortlos und ne? Und Mrs. Hughes gibt dann zu, dass sie sonst noch gar keine Beweise hat. Aber wenn sie weiter lügt, dann wird sie einen Arzt rufen und sie untersuchen lassen. Und Edna sagt, dass sie sie nicht dazu zwingen können. Und ich so, da hat sie recht. Sie können sie nicht dazu zwingen. Und Mrs. Hughes sagt, dass sie das sehr wohl kann. Und da muss ich sagen, das ist das erste Mal, dass ich mit Mrs. Hughes überhaupt nicht übereinstimme. Nee. Aber wir sagen es jetzt mal. Dass sie das sehr wohl kann. Und wenn sie sie persönlich festhalten müsste und entkleiden müsste, dann wird sie das tun. Und ich war so, schwierig. Das finde ich sehr falsch von Mrs. Hughes.
Ja.
Weil das ist extrem übergriffig.
Ja.
Und auch nur die Andeutung reicht schon. Also das ist sehr schlimm.
Ja.
Naja. Sie droht ihr dann noch, dass sie auch kein Zeugnis bekommen wird, wenn sie mit Cora reden sollte und somit auch niemals wieder einen Job in ihrem Leben bekommen würde. Da habe ich mir überlegt, Edna hat sich sonst auch schon überall reingelogen, also warum sollte sie das jetzt aufhalten? Aber gut, ne? Ja. Sie gibt dann Edna ihr Buch zurück und Edna geht. Und Tom fragt, wie sie sich jetzt sicher sein konnte, dass Edna nicht schwanger ist. Und Hughes sagt nur, dass sie das nicht war und auch ein Arzt hätte noch nichts sagen können zu diesem Zeitpunkt. Aber zum Glück wissen wir es jetzt und naja, Tom nickt dann auch und dann ist die Sache wohl geritzt anscheinend. Ja, schwierige Szene, finde ich ehrlich gesagt.
Und ich habe Diskussionsbedarf.
Ja.
Denn ihr könnt euch an Part 1 erinnern, da hatten Isa und ich ja schon darüber diskutiert, ob zwischen Tom und Edna in der Nacht von Folge 3 eigentlich überhaupt irgendetwas passiert ist.
Mhm.
Da sagte ich noch, merken wir uns das später und das später ist jetzt leider erst eine Folge danach. Aber was zum Beispiel dafür sprechen würde, dass etwas passiert ist, ist, dass Edna diese Anleitung hat und durch diese Anleitung theoretisch eine Schwangerschaft verhindern konnte.
Genau.
Sie also geschnackselt haben, aber sie dann eben nicht schwanger ist und es dann durch irgendwen geworden wäre, wenn Tom ihr nur die Zusage gegeben hätte. Auf der anderen Seite, durch diese ganze Arztgeschichte, denke ich mir gerade, hey, Edna ist doch jetzt gerade eine unverheiratete Frau.
Ja.
Und wir leben, oder die leben dann noch in einer Zeit, wo man noch jungfräulich in eine Ehe gehen muss. Das heißt, der Arzt hätte theoretisch bei einer Untersuchung feststellen können, ob es in der Nacht überhaupt zu Geschlechtsverkehr gekommen ist.
Ja, das hätte er vielleicht feststellen können.
So.
Das Ding ist, was du nicht vergessen darfst, ja, Jungfräulichkeit hin oder her. So ein Jungfernhäutchen reißt aber auch gerne mal bei körperlicher Belastung.
Ich weiß,
also,
aber
ne?
das wissen wir. Oder ich weiß das auch. Aber ich, ne, ob das zu der Zeit ein Argument gewesen wäre, weiß ich jetzt so nicht. Und auf mich wirkt Edna so, als hätte sie einfach Angst, davor von einem Arzt untersucht zu werden. Weil eigentlich dürfte Edna nicht so blöd sein, um nicht zu wissen, dass ein Arzt jetzt noch keine Schwangerschaft feststellen kann. Dass sie aber vielleicht noch Jungfrau ist, kann er feststellen. Und wenn dann dabei herausgekommen wäre, so falsch Mrs. Hughes' ganze Drohung dabei auch ist, sie festzuketten und das ganze Gedöns, wäre der Beweis da gewesen, dass nachts gar nichts passiert ist, dann hätte sie Tom ja auch erst recht kein Kind unterjubeln können.
Das stimmt, aber ich bin mir nicht sicher, ob du nachvollziehen kannst, ob jemand noch Jungfrau ist.
Bin also, ich mir auch nicht sicher,
da aber bin ich mir, also weiß ich nicht. Wenn ihr GynäkologInnen seid, sagt uns das bitte. Kann man das feststellen? Also, weil ich... Also wenn, sag ich mal, so lang da, wie gesagt, also so ein Jungfernhäutchen, das reißt ja auch, wenn du Sport machst stark oder wenn du schwimmst viel oder sowas. Oder wenn du einfach körperliche Belastungen hast und so weiter. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei Edna auch der Fall ist. Also die rennt viel die Treppen rauf und runter, die macht dies, jenes, die trägt schwere Sachen. Mhm. Ich glaube, da dürfte wahrscheinlich, selbst wenn sie keinen Sex gehabt hätte in ihrem Leben, dürfte da wahrscheinlich auch schon keins mehr vorhanden sein. Und wenn das nicht der Fall ist, was ja kein Indiz dafür ist, dass du wirklich Sex hattest, frage ich mich, ob man das überhaupt wirklich nachvollziehen kann, ob jemand.
Ja,
also ich denke, wenn es gewaltsam war, dann kannst du es nachvollziehen, weil du dann bestimmt auch Verletzungen hast und so weiter. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man das so bei einem normalen Geschlechtsverkehr, wenn der dann auch schon ein paar Tage her ist, ich denke, das kannst du nicht nachvollziehen, ob oder nicht, oder?
Ich muss auch dazu sagen, dass meine Argumentation jetzt natürlich viel aus so mittelalterlicher Richtung geht wie das in anderen Serien und Filmen dann auch viel inszeniert wird. Das heißt, das, was ich gerade wiedergegeben habe, muss nicht dem Kenntnisstand der 1920er entsprechen. Aber von dem, was man so an Motiven in Serien, in der Literatur und sowas kennt, habe ich einfach so ein bisschen das Gefühl, sie hat ihn betrunken gemacht, sie ist ins Zimmer gekommen, vielleicht hat sie ihn auch ausgezogen. Ich meine, wir wissen ja nicht, was dann zwischen den beiden genau passiert ist, aber ich könnte mir wirklich vorstellen, wenn Tom so betrunken gewesen ist, der kann sich an kaum etwas erinnern. Er merkt nur, ey, jetzt unterstellt mir die Person, dass etwas passiert ist. Hm. Und ich will jetzt nicht das Arschloch sein,
ja,
das einfach zu leugnen, weil er sagt ja auch, und wenn ich einen Fehler gemacht haben sollte, dann tut er mir leid. Und dieser Fehler müsste ja der Geschlechtsverkehr gewesen sein.
Ja, ja, aber ich denke, dass er das darauf bezieht mit, dass sie das quasi ja einvernehmlich gemacht haben und dass es ja deshalb auch vielleicht kein Fehler ist, ne? Und er, oder beziehungsweise er vielleicht in dem Moment nicht in dem Mindset war, dass er darüber zu sehr nachgedacht hat, so, ja, von wegen, und dann im Nachhinein, boah, fuck, das war ein Fehler, das hätte ich nicht tun sollen, so,
es,
ne?
Es ist halt komplett unklar,
ja,
ob das so ein Ding ist wie, er war so betrunken, dass gar nichts passieren konnte und sie behauptet es nur,
ja,
und hat dann eben auch diese Anleitung im Sinne von, ach, ich könnte jetzt behaupten das und werde dann später, wenn ich die Zusicherung von ihm habe, irgendwie schwanger und ja, dann, genau, habe ich den Typ geangelt. Oder ob sie die Anleitung aus dem Buch, die ja auch nicht vorgelesen wird oder so, aber
genau,
es wird ja genau unterstellt,
sie gemacht hat, wissen wir ja nicht.
Es wird ja unterstellt durch diese Anleitung, dass man Geschlechtsverkehr haben kann, ganz gezielt, ohne dabei schwanger zu werden. Mhm. Und die Vermutung läge jetzt auch nahe zu sagen, sie hat sich dieser Anleitung bedient und es kam zu einer Liaison und einem Tête-à-Tête. Aber sie war halt einfach schlau genug, diese Anleitung zu befolgen, damit sie eben nicht schwanger werden kann.
Mhm.
Das bleibt halt komplett im Dunkeln.
Ja, dieses Buch scheint es auch immer noch zu geben, tatsächlich. Mm, what birth control did Mary Stopes write about? Aha, guck mal. Stopes rediscovered the use of oil... also, warte, ich übersetze es. Sorry. Stopes, also Mary Stopes, hat quasi die Verwendung von Olivenöl getränkten Schwämmchen wiederentdeckt. Ist jetzt ein bisschen holprig, Entschuldigung, ich übersetze gerade aus dem Englischen. Als Alternative zur Geburtenkontrolle, also zur Verhütung. Das Olivenöl wurde als Spermizid schon bei den alten Griechen und Römern benutzt. Und ihr Rezept, was sie da vorgeschlagen hat, schien ziemlich effektiv zu sein. Sie hat viele verschiedene Verhütungsmethoden ausprobiert, sowohl bei sich, bei Patienten und bei Patienten in ihrer Klinik. Ja.
Das ist übrigens total interessant, weil dann merkt man auch wieder, dass solche Dinge dann auch schon im Mittelalter teilweise angewendet worden sind.
Ja.
Es waren natürlich keine
Schwämmchen. Oder in der Antike, ne?
Und sie waren nicht unbedingt mit Olivenöl getränkt, aber gerade
die Fischblase war doch beliebt, ne? Als Kondom.
Ja, und Schafswolle und so haben sich im Mittelalter Prostituierte vor dem Geschlechtsverkehr mit ihren Freiern, ne, haben sich damit präpariert und das dann entfernt in der Hoffnung, dass das so, dass die Wolle das sozusagen einfängt.
Ja.
Hat nicht immer geklappt.
Nee.
Aber in einigen Fällen hat es wohl
geklappt. Naja, ist ja auch klar, ne? Aber das Problem ist, dass ja auch Spermien trotzdem zurückbleiben können, die dann immer noch sind persistent, die kleinen Biester manchmal, ne? Also das ist. Ja, aber das stimmt, ja. Aber sehen wir hier, Olivenöl, ne, ist anscheinend ein gutes Verhütungsmittel. Ich kann da heutzutage niemandem mehr zu raten, das so zu versuchen, aber ja.
Ne? Ich mache aus Olivenöl doch lieber ein leckeres Dressing.
Ja, genau.
Zum Anbraten.
Ja, ja, genau. Lieber einen schönen Salat oder so braten, genau. Ja, genau. Wir wechseln die Szene, würde ich sagen.
Mhm.
Wir sind im Treppenhaus und Edna stürmt wütend nach oben.
Oh, die Szene mag ich, die finde ich lustig.
Ich auch ein bisschen. Thomas fängt sie ab und fragt, was ist denn mit dir los? Und ich dachte, du hast so große Pläne gehabt. Und er sagt es schon so richtig fies, ne?
Mhm.
Edna fragt dann, ob er weiß, warum ihn eigentlich keiner mag. Weil er verschlagen und glitschig und selbstgefällig ist, nennt sie ihn.
Und seine Antwort ist, glaube ich, eines meiner Lieblingszitate aus der ganzen Folge.
Ja, meint sie mich auch. Thomas fühlt sich dann offenbar eher geschmeichelt als offended. Finde ich schon richtig gut. Er guckt so, oh, danke. So. Und dann sagt er, oh, now that we are playing the truth game, you are a manipulative a little witch. Und ich so, oh yeah.
Mm.
And if your schemes have come to nothing, I'm delighted.
Ich muss auch so sagen,
vielleicht mein Lieblingszitat.
Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Vor allem im Deutschen sagt das auch noch so geil. So richtig süffisant, der dreht sich um.
Ja, ja, ja.
Wenn wir das Wahrheitsspielchen schon spielen, dann bist du eine manipulative kleine Hexe. Und wenn deine Intrigen zu nichts führen, dann bin ich darüber ziemlich glücklich.
Ja.
Mic drop.
Ja, 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 das ist richtig gut, ey. Ich war so, boah, also Thomas kriegt ja selten den Credit, aber er ist schon gut. Ja, Genau, Edna stürmt dann auch wütend davon und Thomas will wissen, ob sie denn Downton jetzt verlassen wird. Also er ruft ihm das so durchs Treppenhaus. Er ruft ihr das so durchs Treppenhaus.
Entschuldigung.
Die Szene ist verhext. Ja, ist so. Mit der Little Witch. Genau. Thomas ruft ihr das dann eben so durchs Treppenhaus noch nach. Und sie ruft nur runter, was geht sie das denn an? Oder was kümmert es sie denn? Und er so, oh, es kümmert mich sehr. Gewaltig sogar. Und dann grinst er. Und er geht dann grinsend runter. Und dann denkt man schon so, der plant doch was. So von wegen, seid bereit für den Coup des Jahrhunderts. Seid bereit für den teuflischen Plan.
Wow.
Thomas so, ich plane seit Jahren, trotz aller Gefahren. Gerissen, verbissen, doch ohne Gewissen.
Ihr dämlichen Viecher, der Lohn ist euch sicher.
Ja, das wird er vielleicht nicht sagen, aber ja, aber das ist schon... Da hatte er da so ein bisschen Scar-Vibes bei ihm. Dann wechseln wir die Szene.
Nein, tun wir noch nicht. Oh. Da habe ich nämlich Redebedarf.
Oh. Okay.
Weil ich das auch schon wieder unlogisch finde. Und deswegen habe ich das in Part 1 auch gesagt. Manche Dinge gehen mir auf einmal zu schnell.
Ja,
denn stimmt. Als Edna wiedergekommen ist, haben er und Thomas sich ja schon so ein bisschen wieder verbrüdert, verschwestert, verbündet. Mhm. Wo sie ja dann auch so komisch vor dem Kamin in der Servants Hall sitzen. Und Bates und Anna so ein richtig blödes Gefühl geben. Mm. Und man hatte keinen Grund, zu keiner Zeit, dass die beiden jetzt schon wieder Beef haben. Ja. Und jetzt mit dem, auch wenn wir schon mal das Wahrheitsspielchen spielen, wirkt es so, als hätten sie sich nie verstanden. Und das finde ich mal wieder...
Ich glaube, die waren nur zu diesem einen Zweck eine Zweckgemeinschaft und ansonsten waren die sehr Einzelkämpfer, jeder für sich, glaube ich. Also so wirkte das jetzt auch auf mich und ich hatte auch das Gefühl so, Thomas hat so ein bisschen ihren Plan durchschaut, indem er ja so ein paar Sachen mitbekommen hat. Er sagt ja auch, er hält gern die Augen offen und so. Mhm. Und ich glaube, er fand sie jetzt auch ein bisschen zu überheblich, einfach so mit diesem, ja, meine Pläne werden schon aufgehen. Es ist bestimmt gut, wenn man mal in meiner Gunst steht und so. Und ich glaube, da war ja schon so, ah, okay, Bitch, Challenge accepted. Ne, so, ne? Ja, und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er deshalb so ist. Aber ja, ich finde auch, das ist auch so ein bisschen inkohärent. Mhm. Ja,
das kriegt nicht das Kokosiegel.
Kriegt nicht das Kokosiegel. Eine ganze Menge kriegt im Moment das Kokosiegel nicht, ne?
Nee, aber es ist halt auch einfach, es passt halt auch irgendwie einfach nicht.
Ja.
Und auch, selbst wenn er sich Challenge Accepted gedacht hat, finde ich es trotzdem nicht kohärent, weil, wie drücke ich das aus? Also sie waren halt vorher so miteinander verschworen, dann auf einmal wieder nicht. Und rein theoretisch, selbst wenn er den Plan verstanden hat und ihn für unrealistisch hält, aber mal angenommen, es hätte geklappt, dann hätte er doch nur Vorteile davon. Ja. Das Einzige, was er ihr dann...
Obwohl, hat er dadurch Vorteile?
Sie unterstellt es ja mit, hey, du hast dich mir gut gestellt, also könnte ich dir ja helfen bei was auch immer.
Ja, okay.
Und rein theoretisch, O'Brien und Thomas haben solche Sachen immer gemacht, sich gegenseitig irgendeinen Vorteil zuzuspielen. Ja. Das hat sich ja erst geändert, als Alfred gekommen ist.
Ja, genau.
Und die beiden dann ihren Beef gekriegt haben. Aber eigentlich hat hier Thomas keinen Grund, Edna ins Auswischen zu wollen. Das, was er gerade tut, finde ich sehr cool, auch mit dem Spruch.
Na gut, er drückt ja nur noch mal nach. Aber richtig. So richtig ein Auswischen, er hat ja damit jetzt nichts zu tun gehabt. Nee, er hat sie nicht verpetzt, er hat nichts gesagt, also... Im Endeffekt freut er sich gerade nur über, er götzt sich am Leid anderer.
Ich denke trotzdem, es ist ein Filmfehler.
Okay. Wir wechseln dann jetzt wirklich die Szene.
Nein. Doch.
Wir sind kurz draußen und dann in Cora's Room. Und es ist abends und Edna geht quasi so in die anbrechende Nacht weg. Also man sieht eigentlich nur eine Frau weg.
Und das Leben erwacht.
Hast du, oh, oh, ey, oh. Genau.
Es kommt wieder.
Oh, oh, ey, oh. Genau. Man sieht aber eigentlich nur eine Frau weggehen. Aber wir wissen, dass es Edna ist. Also ist
in einem naheliegend. Roten Mantel. Stylisch.
Hat sie einen roten Mantel?
Mhm.
Okay. Naja, auf jeden Fall erklärt uns dann Cora bei der Überblende in ihrem Zimmer, dass Edna wegen familiären Problemen gekündigt hat. Und Anna jetzt bei Cora ist und sie um sie herzurichten. Robert kommt dann rein und fragt, ob sie unter einem Fluch leiden und fragt, ob Anna das auch wusste und Anna verneint es. So von wegen, oh, jetzt verlieren wir ständig irgendwelche Angestellten, wir sind doch verflucht, so ungefähr, ne?
Mhm.
Anna sagt dann aber, nö, hat sie nichts von mitbekommen, keine Ahnung, ist aber halt auch wie immer sehr still und wortkarg. Robert erkennt das auch und fragt, warum Anna denn so still ist und ob Bates sich auch benimmt. Und Anna bejaht dies dann sehr gequält lächelnd und sagt so, ja, das tut er natürlich immer, ne? Und das ist ja auch so genau das Problem, was dann auch so ein bisschen Salz in die Wunde streut, ne? Anna geht dann und Robert verkündet noch, dass Toni über Nacht bleibt und Cora versucht nicht allzu viel da rein zu interpretieren, kann sich aber das Grinsen nicht verkneifen.
Mhm. Aber jetzt ist auch in dieser Szene das Später aus Part 1, denn es war ja schon neben Bates Mary, die festgestellt hat, dass Anna sehr still ist. Und ich finde es doch recht bezeichnend, dass es auch Robert auffällt.
Mhm.
Weil eigentlich finde ich es Robert nicht unbedingt in der passendsten Rolle,
und auch immer nicht der empathischste oft, ja.
Um das zu merken, weil eigentlich, wenn seine Frau dabei ist, sich fertig zu machen, ist ja entweder immer Edna nur dabei. Oder wenn Robert dabei ist, dann ja auch wenn nur bei Cora und nie bei Mary. Also eigentlich finde ich es gerade sehr bemerkenswert, dass er das feststellt.
Ja. Gut, aber Anna, finde ich, ist auch im Vergleich zu sonst sehr still und sehr anders.
Richtig.
Also das merkt man schon doll. Ja.
Ich wollte es nur sagen.
Ja,
Credits für Robert.
Ja, stimmt. Wir wechseln die Szene und wir sind im Sitting Room. Und Violet fragt Robert auch, warum Toni wieder hier ist. Und er erklärt, dass das ja die große Frage ist. Sie aber froh sind, dass er hier ist. Ne? Also er sagt das so richtig mit ganz viel Unterton und ganz viel Wenn und Aber. Violet stellt fest, dass das wohl aber nicht alle sind. Also nicht alle so froh darüber sind. Und in dem Moment kommt auch schon Isabel angerauscht und fragt, ob sie denn jetzt gehen wollen, da das Auto jetzt bereit ist. Robert geht zu Toni und Mary und erklärt, dass er traurig ist, dass Edith heute nicht da war. Warum eigentlich? Mary sagt ihm dann so, naja, dass sie so durchsichtig ist wie eine Karaffe mit Wasser. Sie ist natürlich bei Gregson. Und Robert versteht schon. Und Violet kommt dazu und sagt, dass das dann wohl das Nächste ist, worauf sie sich freuen könnten.
Foreshadowing.
Genau.
Foreshadowing.
Ja. Robert erklärt, dass er ihn mag. Und Violet tätschelt seinen Arm. Oh, das ist ja mal eine Empfehlung, ne? Also so von wegen, oh Mensch, that's a recommendation, sagt sie so. Und dann so pat, pat, pat. Sie verabschiedet sich, auch Isabel verabschiedet sich und ist recht freundlich zu Toni. Wenn auch reserviert, aber sie ist wirklich sehr freundlich. Sie geht nämlich hin, schüttelt ihm die Hand und sagt, schön, dass sie da waren. Hoffentlich sehen wir uns bald mal wieder.
Ja.
Robert und Violet bewundern dies auch. Das war sehr nett von ihr. Sie ist eine freundliche Frau. Auch wenn es mich viel Überwindung kostet, aber manchmal muss man ihr zusprechen, dass ihre Moral bewundernswert ist, das sagt Violet.
Ja.
Genau. Und Robert ist überrascht, sowas aus Violets Mund zu hören, aber Violet gibt zu, dass sie darüber noch viel überraschter ist als er. Sie geht dann mit einem großen Schmunzeln auf ihrem Gesicht und wir wechseln die Szene.
Die kleinen Frenemies.
Ja, die kleinen süßen Frenemies. Ach, die beiden sind so schön, diese beiden Old Ladies.
Mhm.
Ja. Wir sind in Gregsons Wohnung und Gregson erklärt, dass er, dass der Kaffee fertig ist und Monk, also sein Bediensteter, der heißt so.
Ja, das ist so geil. Weil Monk, ich kenne das immer nur, wenn man halt sagen will, ja, wenn man von irgendetwas nicht ablassen kann, weil einem was stört, so der innere Monk.
Ja, ja, ich kenne das.
Mhm.
Ja.
Ich finde es sehr schön.
Mhm. Genau, Monk ist jetzt im Feierabend und kommt morgen früh um 8 erst wieder. Edith hält das für sehr diszipliniert. Das ist ja fast wie bei Lady Warwick, die immer um 6 Uhr eine Glocke hat läuten lassen, damit alle zurück in den richtigen Betten sein konnten, bevor das Personal eintraf. Gregson fragt, ob das ein Märchen sei, aber Edith verneint, da ihre Eltern das wohl mal live miterlebt haben. Aber natürlich waren die natürlich schon in den richtigen Betten, aber ja, naja, egal. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, warum ich das alles erzählt habe eigentlich. Und Gregson hofft, dass er das schon weiß, warum Edith sowas erzählt hat. Edith sagt dann nur schüchtern, sei doch nicht albern. Und Gregson fragt, ob sie ihn vermisst hat. Und Edith bejaht dies auch. Aber es ist wirklich nur noch eine Woche, bis du abreist. Du hast mir noch gar nichts gesagt, was ich tun kann, um alles am Laufen zu halten, während du in München bist. Gregson erklärt, wo sie gerade schon mal dabei sind, über sowas zu reden, da wäre noch etwas, was es für dich zu unterschreiben gibt, damit du ein bisschen Entscheidungsgewalt über meine Belange hier hast. Edith fragt ihn, Edith fragt ihn, was er in München denn machen wird, und Gregson sagt, dass er vielleicht ein Buch schreiben könnte. Er hatte vorher immer keine Zeit dazu, aber jetzt bald wird er ganz viel davon haben, also Zeit.
Mhm.
Edith will wissen, wie lange das Ganze denn dauern wird. Also sie scheint ein bisschen schockiert zu sein tatsächlich, dass er denkt, dass es auch lange sich hinziehen könnte. Ich dachte so, was hat sie denn erwartet, wenn er die Staatsbürgerschaft wechselt, um sich scheiden zu lassen, als ob das eine Sache von 2 Wochen wäre.
Mhm.
Da muss er doch auch erstmal wahrscheinlich ein Jahr in dem Land leben oder so, bis das überhaupt anerkannt ist und so ein Kram. Also
ja.
Ich frage mich, was sie sich da gedacht hat. Aber na gut.
Wurde das nicht auch so erklärt?
Ja.
Er muss die Staatsbürgerschaft kriegen.
Genau.
Und um sie zu kriegen, braucht er einen gewissen Aufenthalt. Das hat er schon erklärt.
Genau, deswegen frage ich mich, warum sie da jetzt so überrascht ist. Ne?
Mhm.
So. Ja, Edith will dann wissen, wie lange das Ganze denn dauern wird, aber Gregson weiß es leider auch nicht. Wir werden eine Hürde nach der nächsten nehmen, aber meine Anwälte sind optimistisch und das ist ja ein gutes Zeichen. Edith fragt, ob sie irgendwo hingehen heute, und Gregson erklärt, dass er eigentlich nichts geplant hat für heute Abend. Also er hat keine Reservierung gemacht oder so. Und dann küssen sie sich nach kurzem Zögern. Und wir sehen zwar nichts, aber... She gets the D.
Ja. Oder Tony? Chante, you stay. Nein, Gregson.
Gregson wollte ich gerade sagen.
Wie hieß er denn nochmal mit Vornamen?
Jetzt spannt die auch noch Mary den Tony aus.
Nein, nein. Wie hieß denn Gregson nochmal mit
Michael.
Vornamen?
Michael.
Michael. Chante, you stay.
Oh ja. Yeah. She gets the D.
She gets the D.
Ja. Okay. Zu einer etwas züchtigeren Szene. Wir gehen zurück in Mrs. Hughes' Sitting Room.
Wow.
Oh, naja, obwohl. Ach, ich habe gerade... Ich erzähle Quatsch, so toll ist die Szene doch nicht. Ich habe mich gerade vertan.
Na, sagen wir, sie wird zumindest nicht schlüpfrig.
Nein, das stimmt. Anna fragt, ob sie denn jetzt wieder einziehen darf. Also sie ist gerade bei Mrs. Hughes. Da es ja jetzt nur Sinn ergibt, jetzt wo sie Cora und Mary betreuen muss und das Zimmer von Edna ja jetzt wieder leer ist. Mrs. Hughes bejaht dies auch, wenn sie es eigentlich immer noch nicht für so ganz klug hält. Aber wenn es das ist, was Anna will, dann ja, natürlich. Anna nickt und geht dann. Carson kommt hinter ihr in den Raum. Und er bedauert, dass es mit Edna nicht geklappt hat. Auch wenn er sie nicht besonders mochte. Mrs. Hughes sagt, dass sie ihm irgendwann mal die ganze Geschichte erzählen wird. Dann findet er es sicher nicht mehr so schade. Aber sie waren auch wirklich verrückt. Wie der Hutmacher, finde ich sehr lustig, Mad as Hatters, sagt sie, dass wir sie überhaupt wieder ins Haus geholt haben. Aber mal was anderes, ich habe ein Geschenk für sie. Sie gibt ihm ein Päckchen, Carson packt es auch aus und stellt fest, dass der Rahmen sehr teuer aussieht. Aber warum haben sie mit dem mir das geschenkt? Mrs. Hughes erklärt, dass es ihm daran erinnern soll, dass er ein Herz hat. Und auch die Bediensteten erinnert es daran, dass Carson doch noch zur menschlichen Rasse gehört.
Oh, wow.
Das finde ich sehr cool. So als ob er so ein Alien wäre, so ein kalter toter Stein oder so. Ja, Carson stellt fest, dass sie auch sehr hübsch war, also die Frau auf dem Bild, also Alice. Hughes stimmt ihm auch zu. Und sehr nett war sie sicher auch. Und jetzt können sie sich daran erinnern. Er bedankt sich bei ihr. Sie haben recht. Das Leben ist dazu da, eine Sammlung von Erinnerungen anzuhäufen. Das ist das, was am Ende bleibt. Danke sehr. Und dann wechseln wir die Szene.
Mhm.
Ist eine schöne Szene, finde ich. Ist wieder so eine herzerwärmende Szene. Ist nett zwischen den beiden. Ich mag die beiden. Es ist süß. Wir sind in Roberts Room. Und Robert fragt Bates, ob er weiß, warum Edna gegangen ist. Und Bates verneint dies. Robert hofft, dass Anna sich jetzt nicht übernimmt, also überarbeitet. Und Bates antwortet nicht, was Robert ein bisschen stutzig macht. Bates, ist alles okay zwischen euch? Und Bates sagt, ja, es gibt Schwierigkeiten, aber sie sagt, es sei nicht meine Schuld. Aber er kann das auch nicht glauben. Es muss doch seine Schuld sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Robert gibt ihm dann den Rat, abzuwarten, bis sich die Sache klärt. Und das wird sie. Manchmal bewegt sich eine Ehe eben auf dünnem Eis. Das ist normal. Aber der Schaden kann nicht irreparabel sein, wenn man sich so sehr liebt wie ihr beide. Meine Güte, das war aber auch sehr emotional für einen Engländer.
Das finde ich aber irgendwie süß.
Ja, das finde ich irgendwie auch. Da hat er einen netten Rat. Beide schmunzeln dann und dann wechseln wir die Szene. Und ich finde das irgendwie wirklich ein bisschen süß, weil er so, oh meine Güte, das war jetzt auch emotional für einen Engländer. Ne? For an Englishman, sagt er halt, ja.
I'm an Englishman in New York.
Genau. I'm an alien.
I'm a little alien. I'm an Englishman in New York.
Stimmt.
Oh, I'm an alien.
Genau. Von den Aliens in Roberts Bedroom gehen wir jetzt zu Rosamund ins Haus. Und Edith stiehlt sich heimlich auf Socken die Treppe hinauf und wird dann von einem Hausmädchen beobachtet. Wir wechseln die Szene nach Downton. Und Mary
bam,
und...
Bam,
bam. Dan, dan, dan. Ja, es ist so eine... Din, 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 Musik, so eine heimliche Musik. Ja, genau. Und dann wechseln wir die Szene. Und wir sind in Downton oder auf Downton. Mary und Tony gehen gerade spazieren. Und sie sind nämlich draußen. Er fragt sie, wie sie antworten wird. Und Mary will wissen, was passieren wird, wenn sie es ablehnt. Er erklärt, dass er heiraten muss. Aber auch Mabel, also die andere Mrs. Fox, nicht blamieren will. Er würde sich von ihr trennen, wenn Mary ja sagen würde. Aber er wird sie heiraten, wenn Mary ihn ablehnt. Mary stellt fest, dass Mabel nach einer sehr guten Frau klingt und sie versteht auch seine Lage. Er soll aber nicht überstürzen und, Achso, genau. Er soll aber bitte nichts überstürzen und es hat auch eigentlich gar keinen Zweck mit den beiden. Sie ist halt nicht frei von Matthew. Er sagt immer, wie sie noch in Tonys Gedanken rumspukt und genauso ist es für sie mit Matthew. Sie will ihn einfach noch nicht vergessen. Nicht jetzt schon. Toni ist dann noch enttäuscht und versteht dies aber. Darf ich dich trotzdem bitte noch einmal küssen? Mary schaut ihn dann etwas verständnislos an. Und er erklärt, dass er etwas braucht, um sich daran jetzt zu erinnern. Er wird wahrscheinlich nie wieder eine Frau so lieben, wie er sie jetzt in diesem Moment liebt. Und er möchte das halt in Erinnerung behalten. Sie küssen sich dann und er verabschiedet sich von ihr. Und sie schaut ihm nach und sieht wieder etwas unschlüssig aus auf einmal.
Ich find's auch ein bisschen komisch, muss ich sagen.
Ist wieder so richtig Mary-Style, ne?
Ja, aber was ich so merkwürdig daran finde, ist... Also er wünscht sich diesen Kuss, ja, keine Ahnung, kann man süß finden, kann man nicht süß finden.
Ja.
Aber ich frage mich, ob das von ihm Kalkül ist. So,
natürlich ist
einfach,
das Kalkül.
Einfach zu behaupten, mit ja, ich will da was in Erinnerung behalten oder ob sie diesen Kuss dann doch genießt und
ja,
sich denkt, ach komm, dann sag ich mal ja.
Ja, er ist if. Das ist einfach nur, das ist so, ah ja, komm, ich knutsch die jetzt nochmal. Vielleicht verliebt sie sich dann ja auch, so von wegen ein bisschen die Chemie ausnutzen. Weißt du, die Chemie des Moments so,
des
ne?
Des Moments.
The Moments. The chemistry of the moment.
Ja, aber als ob das funktionieren würde. Ein Knutsch und schon ist es um sie geschehen. Ich würde sagen, sashay away.
Ah, also, vielleicht kann ich da aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, ich weiß genau, worauf du hinaus willst.
Also ich habe damals meinen Mann kennengelernt auf einem Festival. Besagtes Wacken of Love. Und wir waren, ich wollte eigentlich überhaupt gar keinen Partner haben zu dem Zeitpunkt, weil ich eigentlich ganz happy war mit meinem Single-Life. Und wir haben dann geschnackt und hatten ganz viel Spaß. Und eigentlich war es schon so, dass wir Interesse, also dass ich interessiert war, aber es war mehr so ein, ja, oh, ist nett, ne? Ist ein netter Dude, so. Ja, und wir hatten das schon, dass dann irgendwie mein Mann dann doch ein bisschen aus sich rausgekommen ist und halt ein bisschen flirty unterwegs war, sagen wir es so.
Sagen wir es so, sie konnte sich seiner gar nicht erwehren.
Doch, hätte ich, nein, hätte ich schon gekonnt, weil sonst klingt es super übergriffig. Also es war schon, es beruhte schon auf Gegenseitigkeit. Ich fand es schon okay, aber es war halt irgendwie, in dem Moment war das schon sehr wild und überwältigend und deswegen war das dann so, okay, das hat schon, war schon ein Gamechanger, sage ich jetzt mal so. Weil ich glaube, wenn er das nicht gemacht hätte, wären wir heute nicht zusammen. Glaube ich nicht.
Ja, aber das, was du erzählst, ist ein hotter Kuss und nicht so ein Verhaltener wie die, den
ja,
da haben.
Ja, okay.
So mitten im Park.
Darf ich das erzählen? Glaubst du, Jascha, will nicht, dass ich das erzähle?
Frag ich vielleicht lieber ja, okay. Nochmal. Schneid es dann nochmal raus.
Ja, es ist ja, er kommt ja nicht negativ dabei weg, ne?
Du hättest dir nicht geheiratet, wenn er negativ dabei weggekommen
wäre. Ja, genau.
Wär.
Na gut, wir wechseln die Szene und wir sind im Salon. Und Thomas fragt Robert, ob er einen Vorschlag machen dürfte für Ednas Ersatz. Robert sagt, dass er das mit Cora besprechen müsste, aber er grundsätzlich nichts dagegen hätte. Thomas erklärt, dass sie etwas älter ist als Edna und Tom sagt dann so richtig aus dem Off, also aus dem Hintergrund, ja, das kann ja nicht schaden, ne?
Also, ja, das kann ja nicht schaden, ne? Ja. Warum?
Robert, genau, Robert dreht sich dann zu ihm um und fragt, warum? Warum sagst du das so? Und er, ach, nur so, ich will gehen mal eben Mais stampfen, ne? Das ist richtig geil. Mary kommt wieder rein und erklärt auf Nachfrage, dass Toni jetzt zum Bahnhof gefahren ist, um den Zug um 9:30 zu nehmen. Sie fragt Tom, ob er bereit ist, und er bejaht dies. Fragt aber noch, ob sie Toni nun öfter sehen werden. Und Mary gibt nur zurück, dass sie das wohl irgendwann mal tun werden, aber er wohl sehr beschäftigt mit seiner Verlobung in der nächsten Zeit sein wird. Robert ist dann etwas schockiert und stimmt ihr dann aber irgendwie so zu. Ah ja, okay, na
ich
gut.
Ich finde, der guckt sehr wissend. Hm? Der weiß genau, was da abgelaufen ist.
Meinst du?
Mhm. Hm.
Ich fand eher, dass er erst schockiert so und dann, ah, ja, okay. Mhm. Also, ja, also ich finde, sein ja Gesicht von, ändert sich halt, ne? Er war so, ja, oh, und dann, ah,
nee. Er war aber ja von Anfang an von Coras Plan dann nicht so richtig überzeugt. Ja, das stimmt. Fragt ja mal, meinst du, daraus wird etwas? Und wenn Mary dann erzählt mit, nö, also irgendwann werdet ihr ihn bestimmt nochmal wiedersehen, aber er ist mit der Verlobung beschäftigt, glaube ich schon, dass er ahnen kann, was passiert ist, aber auch, was die Konsequenz des Ganzen ist.
Ja, genau, stimmt. Ja, Mary holt dann ihren Hut, um zu gehen, und alle trennen ihre Wege. Dann wechseln wir die Szene in Rosamunds Sitting Room. Rosamund stellt streng fest, dass Edith ja ganz gut aussieht heute, wo sie ja nur 2 Stunden geschlafen hat. Genau, Edith ist etwas sprachlos, aber Rosamund übernimmt direkt das Reden für sie. Jetzt sag mir nicht, dass ihr die ganze Nacht nur geredet habt und ihr die Zeit vergessen habt. Aber mal abgesehen von dem moralischen Aspekt, oder sollte ich eher dem unmoralischen sagen, ist dir eigentlich klar, dass du ein hohes Risiko eingehst, einem Mann mit deinem Namen und deinem Ruf zu vertrauen? Edith erklärt, dass sie ihm schon vertraut, da er sie ja heiraten will. Und Rosamund muss natürlich nochmal Salz in die Wunde streuen und sagt so, ja, so wie du Strellen getraut hast. Und Edith findet das sehr gemein. Und dann fragt sie aber nochmal, so, ja, wirst du es denn meiner Mama erzählen, also meiner Mutter erzählen? Rosamund verneint dies und sagt, du bist eine erwachsene Frau und ich bin keine Spionin, aber du spielst mit deiner Zukunft, meine Liebe. Mach dir da mal keine falschen Illusionen. Es verändert sich vieles, aber manche Sachen bleiben immer gleich. Ja, Edith sagt dann nur, dass sie nichts bereut, und Rosamund sieht das auch. So von wegen, ja, aber später wird vielleicht eine Zeit kommen, wo du sie durchaus Reue empfinden wirst.
Ja, merken wir uns das für später.
Mhm. Sie geht dann raus und Edith bleibt alleine im Raum zurück. Und dann wechseln wir die Szene. Wir sind wieder auf Downton. Mary und Tom gehen zum Auto und Mary stellt fest, dass Tom deutlich fröhlicher ist als noch vorher in London. Tom erklärt, dass er ihren Rat wahrgenommen hat und mit jemandem gesprochen hat und er nun vom Haken ist. Mary will wissen, ob das, was ihn so belastet hat, jetzt weg ist. Und er denkt schon. Und Mary beneidet ihn, weil sie glaubt, dass sie was getan hat, was sie später noch bereuen wird. Vielleicht, ne?
Mhm.
Sie fahren dann los und winken noch den Nannies, die gerade mit den Kinderwagen vorbeifahren. Und dann endet die Folge.
Mhm.
Ende.
Ja.
Ja, ich würde sagen, mein Part war tatsächlich diesmal etwas weniger diskussionslastig und etwas kürzer.
Mhm.
Dann continuen wir doch mal in den Community-Teil.
Mit
ins Dessert. Zum Abschluss gönnen wir uns noch mal ein leckeres Dessert.
Mit, genau. Ich freue mich auf jenes Dessert mit Lieblingszitat, Lieblingsfigur und Eisfigur.
Genau.
Wie sieht es denn da bei Ihnen aus?
Wollen wir erst unsere Steady-Unterstützerin Fox danken?
Das wollen wir tun. Merci beaucoup.
Oh, merci beaucoup. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Nein,
wenn ihr uns
natürlich
auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun auf Steady. Okay, so, und jetzt mal ernsthaft. Ja, Lieblingszitat. Ich bin echt hin und her gerissen, ne? Ich überlege, ob ich das entweder nehme von Mary mit dem We are not the owners, but we are the caretakers, so let us take care of it.
Mhm.
Oder das von Tom, Thomas.
Mhm.
Das von Thomas, wo er Edna ein bisschen beschimpft. Ja, schwierig. Sehr, sehr schwierig. Was willst du denn? Was hast du noch für welche zur Auswahl?
Die beiden auch. Dann finde ich aber auch das Zitat von Mrs. Padmore an Daisy wieder ganz schön.
Ja.
Dass man auch mit einer einseitigen Liebe sehr viel Lebenszeit
verschwenden
kann. Und vielleicht in dem Moment ein sauberer Cut gar nicht so schlecht wäre.
Mhm.
Ist ein schöner Advice. Und halt auch von dieser Duchess an Tom.
Das stimmt, das war auch
ein schönes Zitat.
Ja.
Ne? Bin ich nämlich auch am Überlegen, ob es auch das sein könnte.
Ja. Ich glaube, ich nehme das von Thomas. Mhm. Ich glaube, ich finde das cool. Ich glaube, ich möchte mal ein Sassy-Zitat haben und nicht immer nur schöne Kalendersprüche.
Dann bist du eine manipulative Hexe und wenn deine Pläne zunichte gemacht werden, finde ich das ziemlich gut.
Ja, so von wegen, wenn wir schon mal das Wahrheitsspiel spielen, ne? Ja, finde ich gut. Meine Hassfigur ist diesmal Edna.
Ja,
ich glaube, es ist auch obvious. Obwohl man auch sagen könnte, ich hatte auch kurz überlegt, ob ich Rosamund nehme für ihren racist Kommentar. Dann habe ich aber wiederum gedacht, bei Edith zum Beispiel hat sie mega recht und deswegen würde ich sie dann nicht wieder haten, so unbedingt. Oder der John Bullock, der Rose so stehen lässt, der ist auch kacke. Aber ich glaube, ich bin bei Edna.
Da bin ich auch bei Edna. Beim Lieblingszitat nehme ich dann Mary.
Mhm.
Und Lieblingsfigur finde ich tatsächlich auch ein bisschen schwierig.
Ja.
Weil zuerst habe ich überlegt, auch ist es Mrs. Hughes, dann macht sie aber diese sehr grenzwertige Drohung.
Deswegen wird sie es bei mir auch nicht.
Genau. Ja.
Mhm.
Auf der anderen Seite, das ist halt schwierig, jetzt eine Lieblingsfigur zu benennen, weil nicht so viele so heftig Credit so angesammelt haben in dem Fall.
Ja, ist schwierig in dieser Folge, ne? Ich finde ja Mary ehrlich gesagt ziemlich gut, weil ich finde, sie ist nett zu Tony, sie wägt das ab, sie sagt ihm aber auch ganz klar, nee, du komm, ne, was passiert denn, wenn so und so?
Gibt Tom noch dem Rat mit, hey, vertrau dich jemanden an.
Ja, ich finde Mary ziemlich gut. Oder Rose. Ich finde Rose auch eigentlich ganz nett, weil ich finde, sie ist so wirklich so richtig modern und freundlich zu dem Mann und ist dann auch trotzdem auch dem Sir John Bullock nicht so unfreundlich gegenüber, weil sie, ja gut, der hat halt ein bisschen zu viel getrunken, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich finde, das ist auch sehr nett von ihr.
Und aufgeschlossen auch Jack Ross gegenüber, weil sie die Hautfarbe nicht kümmert.
Ja, genau. Weil sie ihn einfach nur einen sehr galanten jungen Mann findet, was er halt ist. Ne? Mhm. Also, ja.
Gut, Mrs. Petmore mag ich aber auch.
Ah ja, Mrs.
Petmore ist auch wieder gut, ne? Weil sie Alfred unterstützt in dem Vorhaben, ins Ritz zu gehen. Ja. Auch Ivy so ein bisschen ermutigt, dass so ein Weg für sie eigentlich noch offen steht, dass aber auch Daisy hingehen könnte. Sie gibt Daisy auch wieder diesen Rat mit, hey, unterstütz ihn. Diese Gehässigkeit passt nicht zu dir und solche Geschichten. Auch vielleicht ist es bei mir Mrs. Petmore.
Ich glaube, ich nehme Rose. Dann ich glaube, ich Rose. Finde das schön. Ich glaube, ich möchte mal Rose nehmen. Ja.
Schön, schön.
Ja, okay, dann haben wir das auf jeden Fall.
Dann hatten wir eine Abstimmung zu unseren letzten Lieblingszitaten, also aus Folge 2.
Genau.
Da gab es auch ein Ergebnis. Da hat Violets Zitat gewonnen, dass sie am Überlegen ist, die Nanny zu rufen und Robert ohne Essen wieder ins Bett zu schicken.
Sehr
war
gut.
War auch ein guter Satz, auch wenn der von Mrs. Hughes auch super war, beziehungsweise der von Cora. Das hatten wir auf jeden Fall. Ansonsten ist mir bei Instagram gerade nichts aufgefallen.
Nee, Instagram hatten wir, glaube ich, auch nicht so groß. Außer, dass wir vielleicht bald mal wieder eine coole Kooperation haben. Das können wir schon mal anteasern. Mit wem sagen wir noch nicht? Das ist nur ein Geheimnis.
Ja.
Ja. Aber es wird bestimmt sehr cool. Genau. Ich hatte bei Spotify auch noch ein paar Umfragen gemacht. Jetzt muss ich mal eben reingucken, wo die sind. Und zwar hatte ich zum Beispiel mal gefragt, wie viel Mitleid habt ihr denn mit Molesley? Ne, das war noch aus der Folge. Ich springe jetzt ein bisschen durch die Folgen. Da waren die Antwortmöglichkeiten ja, sehr viel. Der hat aber auch immer Pech. Ist mir egal. Und nein. Und mit 60% habt ihr für sehr viel abgestimmt. Und mit 40%, Mann, der hat aber auch immer Pech.
Ja, ist ja auch so.
Dann haben wir, das war das mit Molesley, oder? Ja, genau. Da hat niemand was zu gesagt. Dann hatten wir noch die Umfrage, wie findet ihr eigentlich Gregsons Absichten? Die meisten, also 60% finden es ehrenhaft und 40% finden es aber schwierig.
Ja.
Ja, da waren die Antwortmöglichkeiten sonst noch falsch oder könnte man besser lösen. Dann habe ich nämlich noch gefragt, was sagt ihr denn zu Bates Plan, Molesley das Geld zu geben? Und Franzi Ogro findet, dass das eine super Aktion ist, auch wenn die beiden sich nicht immer grün miteinander waren. Ja, das finden wir nämlich eigentlich auch. Obwohl das auch ein bisschen nicht ganz zu Ende gedacht ist manchmal wieder, aber das ist ja Bates-Style, ne? Dann haben wir, mal die Umfrage geschaltet. Wie fandet ihr oder wie gefällten euch denn Papagenas Recherchen? Die Antworten waren ja, unheimlich gut oder lieber keine Gäste. 25% haben gesagt ja. 50% haben gesagt unheimlich gut. Und 25%, also eine Person, hat gesagt lieber keine Gäste. Also das ist insgesamt 75% finden es sehr gut.
Schön.
Sehr schön. Oh, warte.
Vielen Dank auch an der Stelle nochmal für den Rechercheanteil. Das war ja mega genau. Also so viel hätte ich zu den beiden SängerInnen nicht herausgefunden.
Nein. Hätte ich auch nicht rausgesucht, einfach aus Zeitgründen. Dann hatten wir nochmal, welches ist euer Lieblingszitat? Cora oder Molesley von letzter Folge.
Vorletzter Folge.
Genau. Und da hat mit 60% Molesley gewonnen und mit 40% Cora. Zumindest auf dem Spotify. Die andere Umfrage ist ja noch nicht raus, ne?
Stimmt, die habe ich noch nicht geschaltet.
Genau.
Dann, deswegen kam ich auch gerade durcheinander, stimmt.
Genau. Die andere ist ja noch nicht durch.
Ich mache meine Karriere rückwärts. Das war auch wirklich geil.
Das war wirklich gut. Dann haben wir gefragt, was denkt ihr zu der Art, wie man mit Annas Situation eigentlich umgeht? Und Anne hat uns gesagt, für mich ist immer Anna wie immer ein sehr glatter, perfekter, langweiliger Charakter. Und nach einer dermaßen traumatischen Sache denkt die liebe kleine Anna natürlich zuerst an ihren Mann. Ja, also sie findet es nicht so gut. Kann man nachvollziehen. Ist vielleicht ein bisschen hart, aber kann man nachvollziehen auf jeden Fall. Weil es ist wieder leider wirklich so. Genau, das waren jetzt so die jüngsten Sachen bei Spotify-Umfragen. Also wenn ihr da auch lustig seid, guckt immer, ich mache eigentlich immer irgendwelche netten Umfragen mit rein. Also könnt ihr auch gerne mit abstimmen. Denkt auch daran, uns da gerne mit 5 Sternen zu bewerten. Mit weniger geben wir uns hier gar nicht ab. Ne?
Oh, nein, Snobby McSnob.
Nein, natürlich nicht. Gebt uns natürlich das, was ihr denkt, was wir verdienen. Aber wir würden uns natürlich über 5 Sterne am meisten freuen. Und ansonsten folgt uns gerne auch, abonniert uns da, das ist ganz wichtig, weil dann kriegt ihr immer direkt mit, wann die neuen Folgen kommen. Und wir kriegen natürlich die Reichweite dazu.
Mhm.
Das gilt natürlich auch für Instagram. Und Mona, möchtest du mit unserem Werbeteil weitermachen?
Noch nicht, ach so. Weil wir ja noch ein paar Discord-Sachen haben.
Oha, ja, dann machen wir natürlich erstmal Discord.
Genau, denn das war ja schon Thema aus Part 1 sozusagen, dass August nochmal gefragt hatte, wie logisch findet man eigentlich Ednas Plan? War das ein sexueller Übergriff? Ist da überhaupt irgendetwas passiert? Eigentlich kann sie gar nicht erwartet haben, dass sie wirklich in die Familie einheiraten kann, weil Tom ja selber eingeheiratet hat
und
sie eigentlich mittellos verschwinden müssten. Gib uns da sonst gern nochmal Feedback, aber ich glaube, das haben wir in Part 1 ganz gut eingefangen schon.
Würde ich auch sagen.
Und dann ging nochmal eine kleine Diskussion ein wenig weiter noch aus der Folge davor, weil wir uns doch so gewundert haben mit dem Bibliothekar, dass plötzlich erwähnt wird, dass der ja weg ist, als das mit Gregson noch war und Robert dem immer aus dem Weg gehen will. Und da haben wir uns noch gefragt, naja, gibt es den da überhaupt? Und tatsächlich hat uns die Community dahingehend aufgeklärt, dass er immer mal wieder erwähnt wird.
Mhm.
Uns ist aber ja nie wirklich aufgefallen. Ich habe mich allerdings gefragt, ob das so ein bisschen gekünstelt ist, weil ich mich an so eine Szene, ich glaube aus Staffel 2, also es ist schon eine ganze Weile her, erinnere, wo Robert sogar noch erklärt, dass alle sich in ein Buch eintragen können, um dort halt zu markieren, welches Buch sie ausgeliehen haben. Und das wirkt auf mich so, als würde Downton gar keinen Bibliothekar brauchen oder beschäftigen, weil nur um Bücher wieder einzusortieren, haben die eigentlich noch genügend andere Bedienstete da. Könntest du einmal mich kurz auffrischen, was Franzi für eine Frage hatte?
Franzi hatte die Frage, fasst ein bisschen was zusammen.
Ah ja, was Rose gesagt hat, das war ja auch noch Teil von Part 1. Ich hoffe, da konnte ich mit meinem Hörverständnis ein wenig dazu beitragen.
Ja, genau. Ich habe ja dann den Text auch vorgelesen, also ich habe den ja recherchiert, also das sollte eigentlich auch beantwortet sein, ne? Mit warum, was ist da, was für ein Lied singt Jack Ross? Also ich höre da irgendwie, also als Rose geht, ich höre da auch irgendwas mit Rose raus. Ich habe es ja vorgelesen, ne? Mit diesem What's in a Name, a Rose. By another name would smell as sweet, ne?
Genau.
Genau. Nee.
Dann kam natürlich nochmal ein bisschen die Thematik zurück auf die Szene mit Mary und Pamuk. Da müsste ich auf unseren Discord verweisen.
Mary und Tony, oder?
Nee, mit Mary und Pumuk, als wir letzte Folge das Geschehen ist um Anna und Green hatten. Mhm. Das habe ich extra auch sozusagen mit einer Spoilerwarnung versehen. Einfach, falls ihr es nicht durchlesen wollt, müsst ihr das nicht tun. Aber ich bin auf jeden Fall im Discord nochmal darauf eingegangen, würde aber zugunsten dessen, dass wir jetzt über das Thema nochmal etwas ausgiebiger sprechen mussten, darauf verzichten wollen.
Ja, August hat sich übrigens auch bei Papagena bedankt für die tollen Einblicke und Papagena hat sich nochmal bedankt, dass sie dabei sein durfte und es war ihr eine Ehre und eine Freude. Oh, es war ganz unsere Ehre und Freude. Genau, und sie hofft, dass sie nicht zu hart zu Bartok war.
Nein, warst du nicht.
Das war mega witzig, das war gut.
Und dann gab es noch die Diskussion um den Gillingham, dass wir eigentlich ja finden, dass er und Mary ganz gut zusammenpassen würden und einige finden ihn aber ziemlich doof.
Ja, ich fand ihn eigentlich, ich fand ihn immer irgendwie nett. Ich weiß nicht, das ist also, keine Ahnung, ich meine ja, wenn man so ein bisschen in die Zukunft kommt, kann man da vielleicht auch nochmal anders drüber sehen, aber ich fand jetzt so an dieser Anfangsphase fand ich ihn eigentlich immer irgendwie nett. Und ich fand, die hatten irgendwie eine nette Chemie zusammen, deswegen mochte ich das eigentlich immer. Aber na gut. Genau. Ich meine, das ist ja auch einfach Geschmackssache, ne? So, wie man das selber beurteilt. Genau, ich glaube, dann sind wir eigentlich auch schon ziemlich durch. Es war, es gab uns die Sache mit, dass die Sache mal einmal aufkam, dass irgendwann mal hier Staffel 1, Folge 2 gibt es eine Szene, in dem William die Post bringt für Carson. Und da sieht man den Korridor und der sieht ja wohl ganz anders aus. Und Franzi hat dann nochmal ein Bild geschickt und das stimmt, der Korridor sieht dann wirklich tatsächlich ein bisschen anders aus.
Ja, fand ich irgendwie auch. Mhm. Als wären Mrs. Hughes und William plötzlich irgendwie...
Wo ganz anders, ne?
Wo ganz anders in so einem Drehout von Hogwarts unterwegs, nur dass es weniger gotisch aussieht.
Ja, genau. Na gut, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich alles vom Discord, glaube ich, besprochen.
Genau, dann kann ich mit dem Werbeblock weitermachen und mich jetzt ohne doofen französischen Akzent noch einmal bei der lieben Fox bedanken, dass du uns unterstützt unter Steady. Und das könnt ihr natürlich auch tun, dass es verschiedene Pakete bei Steady gibt, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Oder dass ihr euch ja auch bei Ko-fi beteiligen könnt mit so einer kleinen Spende, dass wir sozusagen ein kleines Käffchen zusammen trinken könnt. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr auf unserem Merch-Shop vorbeiguckt, denn gerade im August gibt es da massiv Prozente. Da hat Isa schon mal eine Story fertig gemacht, wo ihr verschiedene Sachen zusammenstellen könnt. Einige von euch haben sich ja auch schon Tassen und T-Shirts und so weiter gekauft. Das sah auch alles total cool aus.
Oh ja,
vor allen Dingen. Ihr habt das ja mit uns geteilt auf dem Discord-Server.
Ja, vor allen Dingen, weil man das ja auch ein bisschen freier gestalten kann und so weiter. Das klingt, also ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus alles. Und voll. Da kann man sich auch noch so ein bisschen, wir haben auch ein paar, die dann sich noch so schwierig oder Hashtag merken wir uns das für später mit draufgepackt haben oder so. Finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist sehr spaßig. Ja.
Ja, man hat so seine Signature-Dinger, ne?
Ja, so langsam.
Dann könnt ihr uns natürlich auch bei Discord joinen. Den Link dazu findet ihr immer in unseren Shownotes, aber auch in unserem Linktree-Link. Wir freuen uns, wenn ihr uns Top-Bewertungen bei Spotify, bei Audible, bei allen Hörplattformen dalasst, wenn ihr uns folgt bei Instagram und bei Facebook. Wir sind bei Facebook zugegebenerweise nicht ganz so aktiv wie auf Instagram.
Ja.
Aber wir freuen uns immer, wenn ihr mitdiskutiert, wenn ihr uns nette Nachrichten schreibt. Und habe ich was vergessen, Isa? I hope not.
Nö, liked, bewertet, das ist ganz wichtig. Abonniert uns, das ist auch sehr wichtig. Dann kriegt ihr immer alles Aktuelle mit. Mhm. Und wir kriegen die Reichweite. Empfehlt uns gerne all euren Freunden, Bekannten, Oma und Opa, Eltern, Geschwistern, noch ungeborenen Kindern.
Oh, oh Gott.
Okay, das ist vielleicht ein bisschen drüber. Ich gebe es ja zu. Nein,
Weirdo Isa.
Bisschen vielleicht. Nein, aber wirklich, empfehlt uns gerne, gerne weiter. Mundpropaganda ist super wichtig. Und dementsprechend würden wir uns dann natürlich auch freuen, wenn dann noch ein paar mehr HörerInnen dazukommen. Aber wir merken auch, also es steigt auch wieder ganz gut. Also die Leute kommen dazu. Wir haben schon wieder ein paar mehr Leute auf dem Discord, neue. Es ist sehr spannend. Ich finde es auch immer richtig, richtig toll, dass die Leute da so aktiv sind. Also super. Ey, wir sind echt immer begeistert, wenn wir das alles lesen. Auch wenn wir teilweise gar nicht dahinterher kommen manchmal. Aber es ist immer super spannend, weil wir haben da auch so ein paar Leute, die mit unheimlich viel Trivia-Wissen glänzen. Und ja, da auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an euch. Und ja, ich würde sagen, das war's.
Wir hören uns wieder in Staffel 4, Folge 5.
Genau, und wir freuen uns wieder mit euch zu dinieren.
Ah, ich hab's dir geklaut.
Ja, frech.
Bis dann.
Verbannung, Verrat. Du wirst schon sehen, was du davon hast.
Ihr habt's alle gehört, sie hat mir gedroht.
Die Schande.
Skandal.
Du wirst verlogen, eiskalt und brutal.
Bin nein, gar nicht. Okay, so, jetzt aber wirklich tschüss. Bye, bis nächstes Mal.
Ja.